Hey, Ente.
Andreas.
Zweiter Teil Talion.
Mhm.
Wir waren vom letzten nicht so begeistert.
Das stimmt.
Das war wirklich einer der ersten Bände, wo wir beide wirklich unzufrieden, glaube ich, rausgegangen sind.
Ja, ja. Es war halt sehr dünn, ne?
Es war wir erinnern uns zurück. Es ging um Ordo.
Mhm.
Und Ordo wurde im sechsten Jahr von seinem Vater entrissen, um der Schwarzen Loge zugeführt zu werden und zu einem Zwergenassassinen ausgebildet zu werden.
Genau, da waren diese drei Sechsten, sechster Tag, sechster Monat, sechste Jahr und dann hieß es, jo, Junge, du bist Teil der Schwarzen Loge.
Genau, genau. Und die Schwarze Loge gehört zu den Talion, einem Orden der Zwerge, dem Orden, der sich hauptsächlich eigentlich ums Geld, um Kaufleute kümmert, um Banker. Aber die haben halt auch diese Assassinenloge. Und er wurde dazu ausgebildet. Dafür musste er nackig mit einem Buttermesser Leute töten.
Oh Gott, die Feuertaufe. Ich erinnere mich.
Genau.
Meine Güte.
Und er hat sich so ein bisschen losgesagt von seinem Vater. Und am Ende ist er dazu übergegangen und hat das wertvollste Wissen, zumindest sagte man so, der Talion zerstört, und zwar deren Archiv.
Genau, da waren Geheimnisse drin von jedem Zwerg, der mal Scheiße und Dreck am Stecken hatte. Das war immer ganz gut, um die Leute zu erpressen, bis Ordo gesagt hat, ich muss irgendwo hin mit meinen ganzen Daddy-Issues und brenne den Laden.
Ne? Genau, ich zünde das an. Genau, und jetzt zünde ich das ja alles an. Genau. Und danach, weil er halt die Talion den Orden so überfallen hat, ist er quasi seitdem auf der Flucht.
Das macht Sinn. Der hat ja ordentlichen Schaden gemacht.
Genau, der hat ordentlichen Schaden gemacht. Und jetzt sind wir beim die Saga der Zwerge, Band Nummer 7.
Mhm.
Derdr, wir müssen uns auf irgendwas einigen, wie wir diesen Namen aussprechen. Derdr, der dir.
D-E-R-D-H-R. Ich habe in meinem Kopf immer der dir, warum auch immer, oder derdr. Derdr.
Derdr.
Du grollst das so schön. Derdr.
Gut, ne?
Mhm.
Habe ich lange geübt.
Ja.
Vom Spiegel auch.
Wie kommt man auf solche Namen?
Ich weiß nicht. Man vergisst irgendwie zwei, drei Buchstaben auf der Tastatur.
Ist das so ein französisches Ding? Also ich bin nicht gut in Französisch.
Ich auch nicht.
Shit.
Naja, Derdr von der Talion. Mhm. Heißt der Band. Warum? Finden wir gleich raus, was dieser Titel soll. Wir sehen halt auf dem Titelbild Ordo in Groß, eine Dame auf einem Thron im Hintergrund. Und wir starten genau damit, dass Ordo darüber philosophiert, dass er jetzt schon seit 15 Jahren auf der Flucht ist. Was aber für einen Zwerg gar nicht so viel ist, denn Zwerge können auch gut mal 200 Jahre alt werden.
Hm.
Also eher ein Wimpernschlag. Nicht so wie bei Elfen wahrscheinlich, aber auf jeden Fall für ihn eine kurze Dauer und er wurde bisher noch nie irgendwo gefunden. Er ist als Baumherr beschäftigt und baut gerade eine Talsperre und wird von seinen Untergebenen unterrichtet, dass man sich ein wenig verrechnet hat und mehr Material und mehr Budget bräuchte, was Ordo, der nicht Ordo genannt wird, sondern sich irgendwie anders nennt, damit er sich besser verstecken kann. Damit quittiert, dass er sagt, das ist gar kein Problem, die Eiserne Bank wird hier auf jeden Fall nochmal Geld reingeben. Und außerdem soll man ihm denjenigen bringen, der die Berechnungen vorher angestellt hat. Er möchte ihm nochmal neue Mathematik beibringen.
Schön, schön. Nachhilfe mit Ordo, beziehungsweise Meister Koordinator Joris.
Ja. Dann taucht eine Frau auf, mitten auf der Baustelle, ohne Helm. Einfach so. Ah, niemand trägt dort Helm. Und spricht ihn als Ordo an und gibt sofort zu erkennen, dass sie ganz genau weiß, wer er ist.
Die Stimmung kippt.
Die Stimmung kippt radikal. Er bedroht sie sofort, woher sie das weiß und ob sie glaubt, dass er irgendwelche Probleme hätte, sie zu zerschnetzeln, wie es immer so schön heißt.
Mhm.
Sie hält ihre Wachen zurück und sie hat eigentlich sie möchte ihn gar nicht verraten, sondern sie hat einen Auftrag für ihn, eine Bitte, einen Auftrag, eine Aufgabe für ihn und bedroht ihn damit, dass sie weiß, dass bei der Arbeit geschlammt wurde. Und dass es gar nicht um die Krieger geht, die bei ihr dabei sind, um sie vielleicht zu verteidigen, sondern dass es darum geht, dass sie Leute so platziert hat, dass das Bauwerk quasi beschädigt werden kann, dass Wasser wieder freikommt und damit im Tal hunderte Leute sterben würden.
Radikal, die Frau.
Komplett radikal. Er kann natürlich nicht so richtig abschätzen, ist eine Drohung, macht sie das wirklich? Aber er lässt sich drauf ein und sagt, okay, du hast mich, ich komme mit dir, ich erledige das. Und wir sehen dann auf der nächsten Seite aber, dass sie wirklich Leute so platziert hatte, dass es kein Problem gewesen wäre, diese ganze Talsperre einzureißen.
Okay.
Und sie reisen alle gemeinsam ab. Was jetzt auch rauskommt, sie ist von der Eisernen Bank, der allumfassenden großen Sparkasse von Aran.
Schlimmer als jede Assassinengilde.
Genau, also sie sagt, sie hat unendlich viel Geld, unendlich viel Macht, sie gehört dazu und sie möchte was von ihm und gehört halt zu dieser Eisernen Bank, die quasi der Gläubiger für alle ist.
Was will die denn bitte haben, wenn sie schon Geld und Macht hat?
Ja, vielleicht noch. Vielleicht fehlt noch ein bisschen Geld.
Vielleicht fehlt noch, okay.
Ja, Grüße an Herrn Musk. Ach, wenn es nicht so traurig wäre.
Also, ja, ist weiter.
Weiter. Genau, die beiden philosophieren so ein bisschen drüber. Wie hast du mich gefunden? Ja, Geld öffnet alle Türen. Er fragt dann auch, was willst du von mir? Und sie antwortet erstmal mit, hey, bleib mal cool. Wir fahren jetzt erstmal zu mir.
Okay.
Ja. Zu mir oder zu dir ist damit schon beantwortet. Als sie in ihrer Residenz, möchte man sagen, in ihrer Burg, in ihrem, also sie hat so ein Gemäuer, sieht ein bisschen aus wie eine Burg, in einen Berg geschlagen.
Ja.
Als sie dann da ankommen, wartet auch schon ihr Diener auf die beiden, Drago. Mhm. Den Namen merken wir uns, der wird noch wichtig.
Yes.
Und sagt, es ist alles vorbereitet. Kommt erstmal an, erholt euch und sie hat nichts Besseres zu tun, als erstmal sich vor ihm zu entblößen, komplett und baden zu gehen.
Okay. Macht man das so bei Banktermin?
Scheinbar schon. Er fragt dann auch, was sollen wir machen? Wie bist du eigentlich an so viel Geld gekommen, wenn du ein Niemand warst?
Ah.
Und sie erläutert, dass sie in der Bank immer sehr genau wusste, wo sie Geld anzulegen hat und dieses Wissen gut genutzt hat und dass sie selbst später ein System erfunden hat, das geht um ein Versicherungssystem, womit sie unglaublich viel Geld und Macht erlangen konnte, also vor allen Dingen Ansehen erlangen konnte, weil sie damit sehr viel Geld anhäufen konnte und sich irgendwann auch einen Sitz im Rat kaufen konnte. Und das ist eine wichtige Information, also es scheint so, als dass die Eiserne Bank, dieses ganze Konstrukt, zwar einen Kopf hat an der Spitze, aber darunter ist ein Rat gibt, der diesen Kopf wählen kann. Ein Rat, in dem 7 Menschen, Zwerge, Elfen, Orks sitzen. Wir wissen nicht so genau, welche Rassen vertreten sind, aber es werden so alle genannt. Also es scheint eine Bank zu sein, die wirklich für alle irgendwie da ist.
Macht Sinn. Geld ist letzten Endes auch nicht völkerabhängig.
Genau. Und sie betont in dem Gespräch auch nochmal, dass sie nichts von alten Methoden, also von dem Bedrohen oder dem Erpressen hält, sondern immer anders ihre Macht ausspielt. Und nachdem sie sich lazil vor ihm gebadet hat und er die ganze Zeit zugeschaut hat, setzt sie sich auf seinen Schoß und zeigt uns dann, wie sie ihn überzeugen möchte, davon die Aufgabe zu erfüllen. Und wir sehen, dass Drago diese ganze Szenerie auch beobachtet. Und Ordo redet sich zwar selber ein, dass eine Frau, die mit ihm schläft, nicht sofort irgendwie das Recht hat, über ihn zu bestimmen. Und das ist ja gar nicht zu heißen. Aber trotzdem ist er sofort gewillt, mit Drago in den Auftrag zu gehen, was auch immer die da machen sollen. Drago weiß wohl Bescheid und soll ihm da unterrichten.
Ja.
Anstatt aber Dragos Plan zu folgen und am nächsten Tag mit einer Delegation von Kriegern loszuziehen, gibt Ordo ganz klare Anweisungen, nein, pack deine Sachen, wir wollen jetzt los. Und wir sehen, dass ein alter Freund noch dabei ist. Windschrei der Drache, den wir aus dem ersten Teil kennen, scheint noch zu leben und mit Ordo unterwegs zu sein. Ich habe den nicht so groß in Erinnerung.
Ich habe den auch nicht so groß in Erinnerung. Ich kann mich daran erinnern, dass damals sein, in Anführungszeichen, Kumpel, der vorherige Reiter, der hat ganz entspannt um seinen Hals irgendwie sitzen können. Ne? Aber der ist echt groß geworden.
Der ist riesig geworden. Und sie nutzen sofort den Drachen, auch ohne weitere Hilfe, um sich auf den Weg zu machen, die Mission zu erfüllen. Und jetzt erfahren wir auch endlich, worum geht's hier eigentlich? Und das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich versuche das kurz zusammenzufassen.
Okay.
Wir hatten gerade schon den Rat, der am Kopf der steinernen Bank sitzt.
Richtig.
Und wir hatten auch schon das Konzept, dass es quasi einen Anführer dieser Bank gibt. Jemanden, der die Macht über die Bank hat.
Den muss es geben.
Den muss es geben. Und es gibt quasi zwei Konkurrenten, die bisher am meisten davon haben, am meisten Geld haben. Das eine ist der Dr, die wir ja heute kennengelernt haben. Und das andere ist der Vater von Ordo.
Bam, bam, bam.
Also die beiden kämpfen quasi um den neuen Sitz, Vorsitz dieser eisernen Bank. Und es steht derzeit so, dass von den 7 Plätzen der Vater von Ordo 4 sicher hat, 4 Stimmen sicher und sie 3 und damit müsste sie zurückstecken.
Der Vater hat sich anscheinend auch ziemlich gemacht.
Genau. Warum war das überhaupt möglich? Das war möglich, weil die Talion mächtiger sind als zuvor. Es ist also nicht das passiert, was Ordo eigentlich am Anfang wollte, den Orden zu vernichten, indem er das Archiv zerstört, sondern es gab immer einen inneren Konflikt bei den Talion, und zwar die Bankleute gegen die Archivaren. Und der Orden ist fast an diesem Konflikt zerbrochen, an dem inneren Konflikt. Und dadurch, dass er die Archivare so stark beschädigt hat, war der Konflikt vorbei, weil die Archivare nichts mehr in der Hand hatten und damit haben die Banker innerhalb des Talion-Ordens übernommen und es gab eine klare Führung und in der klaren Führung sind die Talion noch viel, viel größer geworden, als sie zuvor waren.
Cool, das heißt den einen Hunderter ausgeschaltet und den anderen war es von der Kette gelassen.
Ja, genau. Also das, was er eigentlich gedacht hätte, was passiert, ist nicht passiert.
Super.
Und jetzt sind sie auf dem Weg, es wird nicht einfacher.
Luft holen?
Genau. Sie sind jetzt auf dem Weg zu einer Festung eines Mitgliedes dieses Rates, der gegen ein anderes Ratsmitglied im Krieg steht, der gleichzeitig sein Bruder ist.
Okay, wir haben einen König und klassischerweise dessen Bruder, der hat ein Problem damit und die führen gerade Krieg.
Genau. Der Bruder ist nämlich gar kein Ratsmitglied und es geht um diesen einen Platz, den sie sonst verlieren würden.
Alles klar.
Und sie wollen jetzt den amtierenden Herrscher überzeugen, auf ihre Seite zu wechseln. Das machen sie, indem sie ihm ein unschätzbares Angebot machen und damit ihnen dabei helfen, quasi seinen Stadtstaat gegen seinen eigenen Bruder zu verteidigen.
Was dann im Nachhinein für Dedrö bedeuten würde,
dass sie 4-3 steht.
Okay, das heißt, sie wollen seine Stimme.
Sie wollen seine Stimme, auf jeden Fall.
Alle verstanden?
Ich nicht. Hab mich ja auch verhaspelt zwischendurch. Aber im Grunde geht es darum, die müssen da jetzt hin und bei einem Krieg helfen und dafür sorgen, dass der Krieg gewonnen wird.
Damit sie seine Stimme haben und Dedrö dann gegen den Vater anstehen kann.
Die ultimative Bankerin in Aran ist.
Wild.
Ja, so wird man Vorstand der Sparkasse. kaum sind sie angekommen in der neuen Stadt, macht Ordo das, was er am besten kann. Er wird wieder zum Assassinen. Und möchte eigentlich nur ein bisschen ausspionieren. Er möchte gucken, wie der aktuelle Herrscher lebt, ob er überhaupt noch lebt, wie man da durchkommt und stellt währenddessen fest, dass der Herrscher von einer Schwarzelfe beschattet wird.
Ja, genau.
Also scheinbar ein Auftragskiller, wahrscheinlich des Bruders des Herrschers, der ihn da vorschickt, um den Krieg zu verhindern und dass quasi nur Blut vom Herrscher vergossen wird. Ordo kann diesen Überfall so gerade verhindern. Tut sich aber ein bisschen eingerostet, das kann man glaube ich schon dazu sagen. Der Herrscher überlebt, er wird nicht groß verletzt, er sieht so gerade noch so ein bisschen, dass es der Zwerg war, der da war. Und damit ist sich Ordo erstmal sicher für die Nacht. Das, wo sie rein investieren wollen, ist sicher. So. Der Herrscher lebt noch, am nächsten Tag taucht er dann mit Drago als ganz normale vermeintliche Bittsteller erstmal bei ihm auf.
Diplomaten.
Als Diplomaten und sie machen ihm ein Angebot. Sie machen ihm ein Angebot von der Eisernen Bank, denn das Königshaus ist langsam pleite. Es kann die Soldaten nicht mehr bezahlen, es kommt nichts mehr so richtig rein und droht halt die komplette Armee zu verlieren und damit dann auch den Krieg und damit auch die Stimme, die sie im Rat gewinnen wollen, wäre dann verloren.
Korrekt.
Und daraufhin bieten sie ihm an, alle Schulden zu erlassen, dafür, dass sie zukünftig von allen Bodenschätzen profitieren, also die Gewinne aller Bodenschätze aus dem Königreich bekommen als Eiserne Bank. Außerdem, dass sie in, ich glaube, 3 Häfen war es,
freie Einzug.
Genau, also steuerfrei handeln dürfen. Und zu allerletzt hätten sie ganz gerne, dass ein Rat gegründet wird. Ein Rat der größten Kaufleute des Landes. Und die sollen Gesetze vorschlagen und verabschieden dürfen. Dem König wird dabei ein Vetorecht gewährt.
Das ist aber nett.
Und das hat einfach 2 Komponenten. Auf der einen Seite, natürlich regt sich der König auf, ob man ihn entthronen möchte. Und daraufhin sagt Otto, nein, du kriegst ein Vetorecht. Du kannst alles verhindern, was die verabschieden. Aber du musst den Kaufleuten des Landes, wenn sie dich weiter unterstützen sollen und wenn sie vielleicht auch noch für die Armee spenden sollen, irgendwas geben. Und das ist halt dieser Rat, wo sie aktiv mitbestimmen können. Der König regt sich darüber auf. Er findet, das ist eine enorme Forderung, lehnt aber nicht sofort ab.
Ja, es hat so ein bisschen was von dem Aktienmarkt. Ne? Umso mehr Anteile man hat, desto mehr
genau,
Gewicht hat man.
Das ist so ein bisschen dieser Bankenanteil, den dieser Band hat. Auch am Anfang die Versicherung, aber da kommen wir im Nachgang nochmal zu sprechen.
Ja.
Das sind ein paar interessante Aspekte dabei.
Wie viel man hier lernt, verblüffend.
Genau. Drago und Ordo ziehen sich zurück und Drago ist erst ein wenig verstimmt. Denn das mit dem Rat war so nicht abgesprochen.
Das stimmt.
Das versteht er nicht. Und Ordo beweist aber in dem Moment, was für ein Verhandlungsgeschick und was für ein politisches Bewusstsein er hat, weil er sagt, hör mal zu, Drago, ja, der König hat ein Vetorecht, aber mal unter uns, das muss er zukünftig auch ausführen können. Wer sagt denn, dass wir nicht unsere Leute an die Spitze des Rates oder setzen können und damit irgendwann dem König sein Vetorecht zu entziehen?
Ja.
Das könnte ja dieser Rat verabschieden. Daraufhin ist Drago beeindruckt und Ordo zieht sich um, nochmal als Assassine loszugehen, denn er hat dasselbe Ziel wie schon den Tag vorher. Er möchte, wie es so schön heißt, sein Investment begutachten und sicherstellen. Er geht also nochmal zum Herrscher dieser Stadt und möchte gucken, ob es ihm gut geht. Und als die beiden aufeinandertreffen, tauschen sie sich nochmal aus. Also der König erläutert, dass es mal ein sehr gut laufendes Königreich war, das mittlerweile sehr schlecht läuft und dass er nicht so richtig weiß, was er machen soll, weil gefühlt gewinnt die Bank ja immer.
Ja, wir kriegen auch so ein bisschen Hintergrundwissen wegen der Beziehung von dem König und seinem Bruder, dass der Bruder eigentlich bislang sich wenig um das Volk geschert hat. Plötzlich hat der Mann Geld, kauft sehr viel ein, die Stadt ist ständig leer, Lebensmittelknappheit und der Bruder hat auf einmal eine Armee am Start. Also man merkt schon so ein bisschen.
Da ist ein Konflikt.
Da ist ein Konflikt, richtig.
Genau, weil der Königreich halt so gut läuft, möchte der Bruder gerne übernehmen. Und
genau.
Damit einhergeht halt diese Stimme. Auf den nächsten Seiten erfahren wir eigentlich, dass halt eine Vorhut schon unterwegs ist. Des Bruders, also eine viel, viel größere Armee hat. Das heißt, auch das Gold, was sie alleine haben, hilft nur ein Stück weit, denn die Armee, die sie haben, besteht aus Bauern. Die sind keine geübten Krieger oder wenig geübte Krieger dabei. Die haben zwar alle Ausrüstung, aber es wird dir schon sehr schnell klar gemacht, hey, wenn die jetzt angreifen, steht das ganz schön auf der Kippe.
Jo.
Also nur das Geld war gar nicht das Problem für diesen Kampf.
Da braucht man eine Lösung.
Und der erste Angriff einer Vorhut kommt aber schneller als gedacht. Und man zieht sehr, sehr schnell in die Schlacht. Und es gibt vorher schon Gerüchte, dass die Armee nicht nur aus Kriegern besteht, sondern dass sie sogar 2 Magier mit dabei hat. 2 mächtige Magier. Und das macht allen noch viel mehr Angst, ob man diese Schlacht überleben kann. Und kurz Zeit später kommt diese Vorhut an. Und Ordo und Drago ziehen selber mit in die Schlacht und ziehen auch alle Register. Also Windschrei kommt mit dazu, der Drache kommt mit dazu. Es ist eine riesige Schlacht, in der das Feuer des Drachen auf jeden Fall hilft. Wer aber noch viel Feuer dabei hat, sind die beiden Magier. Sehen aus wie Brüder, würde ich sagen.
Ja, Zwillinge, ne?
Ja, ich glaube sogar Zwillinge. Die mit allerhand düsterer Feuermagie um sich werfen. Und Ordo fällt es schwer, sich gegen die beiden standzuhalten und kriegt von irgendwoher Unterstützung, indem dem einen einfach ein Pfeil reingejagt wird. Otto kann aber nicht sofort ausmachen, woher der Pfeil kam. Er sieht rundum niemanden. Und holt auch Windschrei zur Hilfe gegen den einen Magier. Aber der Magier macht den Drachen sowas von platt. Während der Drache versucht, den Magier so am Boden zu drücken, entfesselt der einen Zauber, der Windschrei komplett tötet. Und damit ist der Drache tot.
Ja, man sieht in dem Schlachtgeschehen noch die verkohlten Überreste hinten im Hintergrund schmoren. Also der ist, da ist gar nichts mehr übrig.
Genau. Auch der zweite Magier stirbt dann aufgrund eines Pfeils. Ja. Mitten in die Brust. Und die Schlacht ist geschlagen. Ordo, der König und diese Stadt haben zwar irgendwie diese Schlacht gewonnen, es wird aber sehr, sehr schnell klar, dass das nur die Vorhut war und die große Armee kommt noch.
Tja.
Und dagegen wird man wohl wahrscheinlich keine Chance haben, das zu schaffen.
Schlacht ist geschlagen, aber der Krieg ist nicht gewonnen.
Genau. Und Ordo beweist wieder mal sehr taktisches Geschick. Und er sagt, bringt die Botschaft aus, wir hätten verloren. Sagt es allen, lasst sie kommen in dem Glauben, dass wir die Schlacht verloren haben. Und wir verstecken uns in unserer eigenen Stadt. Und wenn die Armee erstmal im Stadtzentrum ist, überfallen wir sie von allen Seiten. Dann sind sie in der Falle.
Ein falsches Spiel, intrigant, aber doch effektiv.
Genau, das machen sie auch und das ist auch effektiv. Das funktioniert auch. Ordo nutzt dann aber auch die Chance dieser Schlacht und er überfällt den König, also denjenigen, den sie bisher beschützt haben, und verletzt ihn so stark, dass er überlebt. Er ist also noch der König, dass er aber nicht wirklich agieren kann. Zum Beispiel ein Vetorecht in einem Rat auszusprechen.
Ja, also der König gelingt es vorab, seinen Bruder zu töten. Ne?
Genau.
Das heißt, also Schlachtgeschehen ist vorbei.
Der Krieg ist komplett gewonnen.
Ja.
Und danach geht Ordo hin und verletzt ihn so stark, dass er noch lebt, noch der gültige König ist, aber halt nichts mehr ausführen kann, kein Vetorecht gebrauchen.
Wie es so schön heißt, er war eine Art königliches Gemüse.
Genau. Drago bleibt zurück in der Stadt und kümmert sich darum, dass der Rat das Vetorecht des Königs entfernt und der Rat jetzt dann auf deren Seite ist. Und er kehrt zurück zur Eisernen Bank, zu Derdr, und trifft sie da erneut zu Hause, um zu berichten, dass sie eigentlich das gemacht haben, was sie sollten.
Guck mal.
Die beiden verbringen dann Zeit miteinander und trainieren auch zusammen. Ordo ist sich jetzt wieder unsicher, was seine Stellung ist in diesem ganzen Konstrukt, das sie sich da ausgedacht hat. Er bangt ein bisschen um sein Leben. Er redet sich ein, dass er nicht von ihr bestimmt wird, dass er immer noch frei ist. Aber die beiden schlafen nochmal wieder miteinander.
Und dann ist alles wieder gut.
Und damit kriegt er aber auch einen neuen Auftrag. Also man erkennt da schon ein Muster von ihr.
Wird er mit Gold bezahlt oder mit Sex?
Also ich hätte da eine Vermutung.
Okay.
Und zwar geht es um das Dokument, was er im ersten Teil hat mitgehen lassen aus dem Archiv.
Ah, die Schriftstücke über die dunklen Geheimnisse seines Vaters.
Denn sein Vater ist quasi auf dem Weg zu ihr. Die wollen sich treffen und sie hätte ganz gerne ein Druckmittel gegen ihn, um ihn auch quasi eigentlich abzusägen. Um ihm klarzumachen, ich habe ein Geheimnis gegen dich in der Hand und du machst jetzt das, was ich sage.
Okay. Wir müssen, ja, okay, ich nehme das erstmal so hin, danke.
Ja.
Ja.
Der Vater kommt dann auch an und sie treffen sich, er kennt seinen Sohn wieder, missachtet ihn immer noch.
So wie das Zwergenväter halt ganz gerne machen, genau, bei den Talion.
So kennen wir das schon. Und sie eröffnet ihm dann quasi, hey, ich kenne das große Geheimnis deines Lebens. Ich weiß, warum du den Platz im Rat hast. Und zwar, weil du deinen Bruder getötet hast und seinen Platz eingenommen hast. Und hier ist das Dokument, das es beweist. Und Ordo und auch Derdr fühlen sich in dem Moment ihm unfassbar überlegen. Er rückt quasi auch ab und sagt da erstmal nichts weiter zu. Sie verbringen weiter die Zeit in der Bank und auch der Vater ist noch da. Und bei einem Treffen eines Rates, wo jetzt alle damit rechnen, dass er für derdere aussagt oder mitstimmt, eröffnet er aber, dass er all die Geheimnisse über sie weiß. Dass er weiß, wie sie an so viel Geld gekommen ist. Und zwar offenbart er, dass er Beweise dafür hat, dass sie Geld veruntreut hat.
Hm.
Dass sie immer genau da investiert hat, wo sich's gerade gelohnt hat und dass sie diese Geschicke irgendwie gesteuert haben muss und damit an das ganze Geld kommt.
Eine skrupellose Bankerin, die Dreck am Stecken hat?
Ja, verrückt, oder?
Das ist also...
Ja. Und davon lässt sie sich aber ganz schön einschüchtern, weil das wohl Geheimnisse sind, die so mächtig sind, dass das sogar ihren Platz in der Bank gefährdet.
Ja, das ist bedauerlich. Erst recht, wenn man jetzt in einem Turm eingesperrt ist und es heißt, ne, die bleiben jetzt erstmal in Verwahrung.
Würde sie nur einen Assassinen kennen, der vielleicht diese Schriftrollen, die genannten, besorgen könnte?
Was?
Ja. Er muss ja dafür seinen Vater nicht töten. Also Ordo wird wieder von dir losgeschickt. Hey, besorg mir diese Geheimnisse. Wenn du mir die besorgt hast, dann sind wir safe. Oder dann bin ich safe. Du musst deinen Vater dafür auch nicht töten. Ich brauche nur diese Schriftrollen.
Okay, gesagt, getan.
Wir sehen noch eine kurze Unterhaltung, die ist ganz interessant, zwischen Drago, ihrem Diener, und Derdere, wo es darum geht, dass Drago ihm nicht so viel zugetraut hätte, wie er ihn bisher vollbracht hat.
Hm.
Fast schon anerkennt. Und er bemerkt auch, dass es nicht gerade klug ist, wie er ihr verfallen ist.
Tja, die Liebe.
Genau, genau. Was natürlich laut Ordo gar nicht der Fall ist.
Fataler Fehler.
Ordo arbeitet sich sehr schnell zu seinem Vater durch. Ist auch nur eigentlich eine kurze Sequenz. Er bedroht ihn. Die beiden geraten auch körperlich aneinander. Und auch wenn er ihn nie töten wollte, endet es damit, dass er ihn aus einem Fenster wirft. Was sehr tödlich ist, weil die sind im, weiß ich nicht, 20. Stock.
Das ist sehr hoch.
Das ist wirklich hoch. Er fällt da komplett runter und hat damit wohl doch seinen Vater getötet, was er nie wollte. Im nächsten Moment kommen dann auch Wachen dazu, die schießen auf ihn. Ihm gelingt es so gerade noch, die Dokumente anzuzünden, die er anzünden sollte, die er vernichten sollte. Und wird dann am nächsten Tag bei Derdre wach, ist komplett ausgezogen, scheinbar ist wie ein Arzt bei ihm. Er wird wohl gerade wieder aufgepäppelt. Ne? Ja. Er erfährt auch, hey, du hast den Auftrag komplett erfüllt. Dein Vater ist auch tot, das ist nicht das Schlimmste, was uns passieren konnte. Vielen Dank, Dokumente sind auch zerstört.
Super.
Und als Dank für all das, was du für uns getan hast und damit du nicht mehr auf der Flucht sein musst in deinem Leben, nehmen wir dich in die Eiserne Bank auf. Ich habe dafür gesorgt, dass du hier deinen Platz bekommst.
Er wird Herr der Steinbank. Oder ein Herr der Steinbank.
Genau, ein Herr der Steinbank. Und das soll ganz, da gibt es wohl so ein Ritual, wo man aufgenommen wird. Und als er wieder laufen kann, als er wieder fit ist, wird er zu diesem Ritual eingeladen.
Fit genug zu laufen.
Genau, fit genug zu laufen, damit er schnellstmöglich aufgenommen wird und in Ruhe behandelt werden kann.
Schön.
Und wir sehen in der Eisernen Bank eine Halle mit riesigen Säulen und einer Statue in der Mitte mit einem Mann, mit einem Vollbart, es soll wahrscheinlich ein Zwerg sein, mit einer Kutte und einem Stab. Und als er in die Mitte der Leute tritt, sieht er, wie um ihn herum nur Leute mit schwarzen Kutten stehen.
Ungewöhnliche Bürokleidung.
Ja, und ihm wird sehr, sehr schnell klar, dass es die 13 der schwarzen Loge. Die schwarze Loge sind.
Ja.
Also die Meisterassassinen, die ihn schon seit Jahren suchen. Und in dem Moment fangen sie auch schon alle an, auf ihn einzustechen. Und uns wird offenbart, Drago ist ein Teil davon. Drago war nie der Diener von Derdre, sondern er ist ein Teil der schwarzen Loge. Und er ermahnt Derdre auch noch, du wusstest, worauf du dich einlässt, du wusstest, dass du ihn uns opferst. Und wir sehen im letzten Bild des Comics, dass sie dafür das bekommen hat, was sie wollte, den Vorsitz dieses Rates.
Ende.
Jawohl. Und wir machen jetzt kurze Pause und dann reden wir mal drüber, was wir so gelesen haben und wie es uns so gefallen hat.
Boah, Freunde, gönnt euch was zu trinken. Wir sehen uns gleich.
Tschüss.
Wir sind jetzt schon heiß am Diskutieren.
Ja, wir waren schon heiß am Diskutieren. Denn, wie wir am Anfang gesagt haben, den ersten fanden wir echt nicht gut, den ersten Band. Wie fandest du denn den zweiten Ente?
Ich fange mal so an. Er ist besser als der erste Band.
Das ist doch schon mal was.
Das ist ja schon mal was. Fand ich den gut. Mir haben die Teile gefallen, wo Ordo nicht viel mit zu tun hatte. Das Konzept, die Idee mit der Intrige, mit dem Plan, mit der Steinbank, finde ich cool, finde ich geil, aber das sind so komplexe Vorgehensweise, die sind in meines Erachtens nach, das hätte man in 3 Comics packen können, aber alles in einem Comic, das ist schon echt viel.
Bin ich ganz bei dir. Ich habe heute vor der Aufnahme nochmal quer gelesen, um mir nochmal die Motivationspunkte, und ich glaube, wir haben es trotzdem nicht ganz getroffen in der Handlungszusammenfassung, um das nochmal auseinander zu dröseln, welcher Rat wo, wie viele Stimmen und wer ist der Mächtigste und der Reichste und warum muss jetzt der eine Bruder gegen den anderen, und
ja,
das ist ganz schön viel, und das schlägt sich auch in diesem Comic und das zieht sich bei den Zwergen durch in ganz schön viel Text wieder.
Ja, mehr Text als wir eigentlich sonst.
Genau, also noch mehr als sonst. Da habe ich echt lange gelesen.
Ja.
Das ist per se nichts Schlechtes, aber das ist halt auch per se nichts Gutes. Ja, also ich empfinde es so wie du. Der war besser als der erste, weil er ganz viele Aspekte hat, die mir gut gefallen.
Ja.
Aber Ordo als Hauptfigur ist mir auch nicht viel näher gekommen. Also
ich fand auch, dass Ordo in dem Teil ein ganz anderer Ordo war als in dem ersten Band. Also so diese Profession, diese Idee zu sagen, ich infiltriere meinen Feind, oder das Konzept ist, ich habe mehrere Leben gelebt.
Ja. Ne? Ja.
Er war ja Ingenieur, er ist Diplomat gewesen. Der hat ja einiges mitgemacht. Und das ist so im ersten Band. Es tut mir leid, da habe ich immer den nackten Zwerg im Auge mit seinem Buttermesser, der da eine Adelsfamilie tötet. Also ja, der eigentliche Killer, wo es nur darauf gewartet wird, dass irgendjemand diesen Zwerg von alleine lässt und sagt, töte mir den.
Ja, und das wird ja hier fast gar nicht wiederverwendet. Also
Richtig. Eigentlich
ist totaler Quatsch, im ersten Band so sehr die Ausbildung auszurollen. Und hier wird es nur dafür genutzt, dass er nachts mal zum König kann, sich mit dem in Ruhe zu unterhalten.
Ja.
Fast ein bisschen schade.
Absolut, absolut. Komplexe Sache. Ich fände die Idee, wie gesagt, finde ich gut, aber alles in einen Comic zusammenzufurchen, das war too much. Also von meinem Gefühl her, ich glaube, ich hätte damit besser leben können, hätte man ab dem Tod des Königs, wenn man da erstmal einen Cut gemacht hätte.
Ja, also, ja.
Ne? Weil, da, also, sorry, da muss ich jetzt einfach mal, sag ich selten, aber ab da fand ich es nicht gut. War nicht zufriedenstellend.
Nee, also, ehrlicherweise, ich fand das Ende eigentlich ganz cool. Also zu sagen, dass die schwarze Loge dahinter steckt und es eigentlich eine Falle war, die ihm da gestellt wurde. Es war auch von Anfang an klar. Weil immer wurde diese Frage gestellt, und die schwarze Loge hast du auch davon abgehalten bekommen, mich zu jagen? Ja, ja. Oh, der Diener. Der verhält sich aber assassinenhaft.
Ja.
Und ich habe gedacht, ja, dann schreibt das doch nicht mit rein, dann ist es noch ein bisschen überraschender. Aber das fand ich irgendwie ganz cool. Also, dass die schwarze Loge sagt, wir wollen den unbedingt kriegen und wir stellen ihm jetzt eine Falle. Und was wäre die ultimative Falle, worauf er auch hinein, wo er wahrscheinlich drauf reinfällt? Das fand ich irgendwie einen netten Hintergedanken, der dann am Ende aufgelöst wird. Und auch, dass er dann sterben muss für das, was er da gemacht hat, ist absolut verständlich in dieser Welt, in der wir uns da bewegen.
Mit dem Tod gebe ich dir recht, aber musste die Loge die Steinbank infiltrieren, um an Ordos Nacken zu kommen?
Sie haben scheinbar zumindest irgendwie einen Köder gesucht, den er schluckt. Und gleichzeitig scheint er, also ich glaube, gleichzeitig haben sie ihn genutzt, um diesen Rat zu infiltrieren.
Okay, das, okay, den Vorwand, den schluck ich. Das Problem ist nur, es gibt so viele Punkte, die ich einfach überflüssig finde.
Ich finde so viele Motivationspunkte Quatsch. Also am Anfang mit dieser Talsperre und dass er dann irgendwie mitkommt, weil sonst lassen sie die einstürzen und töten Hunderte. Das war so eine, was? Hat sie keinen anderen Einstieg gefunden?
Und da wusste man offensichtlich, dass die Schwarze Lose wusste, wo Ordo sich befindet. Ne, man hatte extra Daedra da hingeschickt und gesagt, hier, mach mal, dass dreimal gesagt wird, ich töte meinen Vater nicht, nur damit er zum Ende hin sagt, ich töte jetzt meinen Vater doch,
ja,
weil ich zweimal Sex hatte. So.
Ja, also das ist sowieso eine Motivation, die habe ich, also dieser Sex mit der Daedra, das, so an den Haaren herbeigezogen, so aufgesetzt, damit man noch eine nackte Zwergin in den Comic reinbekommt.
Ich meine, sie gefällt mir. Sie gefällt mir mehr als Ordo, weil sie hatte eine gute Hintergrundgeschichte. Sie war sehr intrigant, sie war sehr intelligent und gewitzt. Die Idee mit der Loge im Hintergrund, auch ein schönes Konzept. Ja, aber ich werd nicht warm mit dem Zwergen Ordo. Es tut mir leid.
Nee, da sind wir genau am Hauptpunkt. Alle drumherum sind interessanter. Die Steinbank fand ich interessant.
Ja, das war cool.
Die schwarze Loge, die wir jetzt gesehen haben, war interessant. Derdere war super interessant. Ein Charakter, der aus dem Nichts kam und sich da irgendwie hingearbeitet hat. Mit Lug und Betrug offensichtlich.
Ja.
Trotzdem eine selbstbewusste Frau, die sich scheinbar nur von der Loge irgendwie unter Druck setzen lässt. Und auch da wäre interessant, was hat denn die Loge gegen sie in der Hand? Oder hat sie was in der Hand, damit die Loge mit ihr zusammenarbeitet? Das wissen wir ja auch nicht so wirklich. Und es ist ein Geben und Nehmen. Aber ja, Ordo bleibt profillos. Er hat ja auch nichts zu verlieren. Also am Ende darum zu trauern, dass er tot ist, ist irgendwie, er hinterlässt niemanden, es gibt niemanden, der ihn vermisst. Und ich als Leser halt auch nicht.
Ja. Ich glaube, die einzige Intention, also Daedra war ja von Anfang an darauf aus, dass die Steinbank und die schwarze Loge in Anführungszeichen dasselbe Schicksal teilt.
Ja.
Ne? Man redet hier offiziell von einem Bündnis. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hattest am Anfang ja so schön das Prinzip mit den Archivaren und jetzt mit der Steinbank nochmal herauskristallisiert. Ich glaube, dass Daedra so die schwarze Loge nutzen möchte, nicht um die Archivare zu binden, aber eine andere Exekutive zu besitzen. Ne? Vielleicht hat man jetzt mittlerweile keine Schriftstücke mehr, womit man Leute erpressen kann. Deswegen wäre so ein Bond von Assassinen, die sehr kompetent sind, gar nicht mal so verkehrt.
Ja, vielleicht. Aber alles das wird nur uns überlassen.
Ja, das stimmt.
Und das wäre alles eine interessantere Geschichte gewesen, als dieser Zwist zwischen zwei Brüdern, um irgendwie eine Stimme zu bekommen. Obwohl da tolle Ideen bei sind. Ja, das mit diesem Rat,
ja,
den man erstmal gründet und der dann am Ende dem König quasi das Recht wegnimmt, dagegen zu stimmen, weil der König gar nicht mehr stimmen kann. Toll, ein toller Kniff, eine tolle Erzählung,
ja,
die viel mehr Platz verdient hätte in diesem Comic als, und das fällt mir schwer zu sagen, als diese Schlacht, die wir da sehen, die zwar ganz nett ist und auch toll gezeichnet und toll aussieht, aber absolut unspektakulär ist irgendwie.
Mhm.
Was auch an dem ganzen Text liegt, den du dir währenddessen wieder durchlesen darfst.
Ja.
Da wirken die Bilder direkt weniger.
Jetzt hat man noch zum Ende in Ordo aufgepäppelt. Nur damit man ihn also zur Schlachtbank führt.
Ja.
So.
Obwohl das natürlich auch so ein Ding sein kann, dass man sagt, die schwarze Loge möchte das unbedingt selber erledigen. Die sind so angepisst.
Symbolisch.
Ja, genau. Symbolisch wollen die das ganz gerne machen.
Ja.
Ja,
muss natürlich deutlich sein, dass Daedra auch eine Verräterin ist, ne?
Genau. Es musste gezeigt werden, dass sie musste ja auch zugucken, also
ja.
Und wurde nochmal ermahnt von der schwarzen Loge, von ihrem vermeintlichen Diener. Dass sie ja wusste, worauf sie sich einlässt, welchen Handel sie da eingegangen ist.
Ja, aber sie selber verzeiht sich, also entschuldigt sich ja bei Ordo, dass sie eine Verräterin ist. Also offensichtlich hat sie da mittlerweile Gefühle entwickelt.
Ja, ich glaube, das sollte damit angedeutet werden, dass beide eigentlich Gefühle entwickelt haben.
Ja.
In der Zeit.
Reden wir über etwas anderes Spannendes.
Ja.
Magier.
Ja, ich habe die Seite ja auch offen.
Perfekt.
Zwei Kampfmagier sind mit in die Schlacht gezogen und es bleibt dabei, Magier sind etwas Seltenes, Besonderes und etwas sehr Bedrohliches, wenn sie mit in den Krieg ziehen.
Und was sehr Mächtiges, wenn sie es drauf haben.
Genau. Und das finde ich immer noch toll in der Welt, dass Magie nichts ist, was so alltäglich ist, an jeder Ecke passiert, sondern wie wir das schon in anderen Bänden hatten, wo Magier Villen bewohnt haben in irgendwelchen Städten, weil die halt irgendwie hoch gehandelt wurden, weil die angesehene Persönlichkeiten sind. Hier sehen wir zwei in einem Spiel, würde ich sagen, Kampfmagier.
Ja.
Denn die sind halt in der Schlacht und scheinen, Feuer ist es nicht, aber so feuerartig so Strahlen zu verschießen.
Es hat einen Mix aus Feuer, Plasma, irgendwie was sehr, auf jeden Fall etwas sehr Destruktives. Alles, was mit diesen feuerähnlichen Strahlen in Berührung kommt, löst sich auf in Kohle und ist Asche.
Genau. Sie haben keine starken Rüstungen an, sonst hätten die Pfeile sie nicht töten können. Ach, haben wir eben gar nicht, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Noch so ein Hinweis darauf, dass der Diener eigentlich mehr kann. Ordo findet dann raus, dass Drago die Pfeile abgeschossen hat und die Magier getötet hat aus, weiß ich nicht, wie viel, ganz weiter Entfernung, was eigentlich sonst keiner so einfach hinbekommt.
Ja, genau.
Ja. Genau. Viel mehr erfahren wir auch nicht über diese Magier. Leider.
Mhm.
Aber ich werde immer heißer auf die Magier-Reihe,
ja,
da mehr zu erfahren, weil ich gespannt bin, wie sie mir das erzählen wollen. Weil Magier ja sowas Besonderes sind, was Seltenes sind. Nicht, dass mit der Einführung der Magier-Reihe das auf mal so ein alltägliches Ding wird.
Also wir müssen ja, um die Leistung jetzt nochmal dazu bringen, die sind nicht nur destruktiv. Ne? Die vernichten natürlich schon die Armee, aber sie haben auch einen unfassbaren, eine unfassbare Macht. Ich meine, der eine, der wird von einem Drachen niedergepresst, in der Klaue gehalten und kommt in so einer Art Magma-Form, wie hier jetzt so schön in dem Panel. Das ist schon, also das ist schon Kristallniveau, ne? Also
ja, das,
nicht von schlechten Eltern.
Ja, und sie sehen unglaublich stylisch aus.
Absolut.
Wie zwei Gruftis, die abends so eine Disco wollen. Ja. Nein, die Magier waren total cool und ich bin richtig heiß drauf, mehr über die zu erfahren. Bisher haben wir die ja oft eher so in Kriegen gesehen und die wurden immer als mächtig und selten betitelt. Hier sehen wir jetzt auch, wie mächtig zumindest zwei davon sind.
Mhm.
Jetzt dürft's da gerne noch mehr in die Tiefe gehen, da möchte ich noch mehr erfahren.
Ja. Ja. Jetzt lassen wir das erstmal sacken.
Ja, das müssen wir auch sacken lassen, glaube ich. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwas haben, was wir besonders ansprechen müssen. Ich fand toll, dass wir einen Schwarzelf mit dabei hatten, der halt einen Attentat begehen wollte.
Hm?
Solche Aspekte werden immer wieder aufgefasst. Windschrei der Drache hatten wir schon viel größer, als ich es eigentlich in Erinnerung hatte.
Ja.
Aber hier sieht das so aus, wo ich es auch sagen würde, jo, das ist ein Drache.
Vernünftiger Drache.
Genau, genau. Und ansonsten, Schwarze Loge. Habe ich doch jetzt wohl ein bisschen mehr Bock drauf als in der Vergangenheit und würde da gerne mehr drüber erfahren. Das hat ja der erste Talion-Band leider komplett verhauen, mir da näher zu bringen, was das soll.
Ja, wir hatten in dem ersten Band so mehr dieses Gefühl, vielleicht liegt das auch einfach an dem Meister von Ordon, der war ja mehr so dieser
Opium-vollgedröhnte
Zwerg, der eigentlich immer in seiner Höhle da am Rum, naja, ne, diverse Substanzen eingenommen hat und man sich dann im Nachhinein dachte, wahrscheinlich doch ein Verein, wo man einfach sagen kann, ey, ich möchte, dass Person X verschwindet und er kümmert sich darum. Jetzt merkt man aber hier in dem Band, dass die viel professionelleres Ausmaß haben, viel tiefschichtiger an die Sache rangehen und auch zum Thema Infiltration von Städten, Königreichen, Institutionen, also wow. Die haben mehr auf dem Kasten, als wir eigentlich geahnt haben.
Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Eiserne Bank, hoffe ich, dass wir auf die bald nochmal treffen.
Oh, ich hätte mehr Lust auf Daedra. Ich will wirklich mehr von der Zwergin erfahren.
Ja, das war auch, wie sie den Weg jetzt weitermacht, was diese ganze Beziehung zu der Schwarzen Loge soll, ob das noch was bringt.
Ich meine, die muss ja wieder auftauchen, ne? Weil sie ist ja jetzt eigentlich die prominenteste und vor allen Dingen auch die reichste Person jetzt.
Genau. Genau, jetzt ist sie die reichste Person, wer auch immer das andere Erbe antritt. Ja. Und eigentlich wüsste ich nicht mehr viel zu diesem Band zu sagen, außer dass ich enttäuscht bin. Also wieder kein sonderlich starker Band.
Ja.
Weil nur ganz viele Nebenaspekte interessant, Andeutungen toll sind, interessant sind.
Ja, es tut mir im Herzen weh, aber es entspricht einfach der Wahrheit. Ich habe beim letzten Mal ja gesagt, gut, der erste Band ist jetzt nicht gut geworden. Vielleicht ist das ein Auftakt auf etwas Besseres. Jetzt habe ich die Chance gegeben auf einen Auftakt und ich muss aber sagen, jetzt ist irgendwann mal gut gewesen. Ja, Ordo findet jetzt ein Ende. An der Stelle muss ich auch sagen, glücklicherweise. Vielleicht haben wir jetzt einfach die Chance auf was Neues. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man gesagt, okay, das Konzept mit dem Archivaren, mit dem Geheimnis der Talion, mit den ganzen Unterlagen, war eine Idee, woran wir mal rumgefeilt haben, die wir mal umsetzen wollten, hat jetzt nicht geklappt, wir brauchen einen Neustart. Boom.
Ja, ja, so fühlt sich es ein bisschen an.
Ja.
Jetzt ist er tot, jetzt können wir nochmal von vorne anfangen.
Mit einer korrupten Bank.
Mit einer korrupten Bank. Aber gerade diese Bank, wenn die so allumfassend ist, bin ich mir fast sicher, wir treffen nochmal auf die.
Ja, das muss.
Und das wäre wirklich toll.
Ja. Von daher, wir bleiben weiter frohen Mutes und gucken mal, was es dann beim nächsten Mal Neues gibt, ja, von unserem Talion.
Genau, hoffentlich beim nächsten Mal ein bisschen mehr zum Nachbesprechen als heute.
Weniger Text, spannender Inhalt, wir werden sehen.
Ja. Der nächste Band, den wir beide lesen werden,
yes,
jetzt muss man immer in die Lesereihenfolge gucken, ist der 18. Band der Elfen.
18. Band der Elfen. Ey!
Aljana, unsere Weißelfen, die Freundin / Frau von Fuhl.
Oder Fall.
Oder Fall, je nachdem, in welchem Band man guckt, ja, ist auf dem Cover zu sehen. Sie ist nicht mehr schwanger, dafür ist ein kleines weißhaariges Mädchen mit dabei.
Boah, Junge!
Im Hintergrund sehen wir Spinnen.
Oh, Junge!
Und ja, sie selber ist in Rüstung. Der Band heißt Aljana, also ich denke, das ist das Mädchen.
Ich habe mich noch nie so gefreut auf ein Weißelfenband.
Nee, ich auch nicht. Aber auch, weil wir wissen, Fuhl ist nicht dabei. Ähnlich geht es uns wahrscheinlich mit den Talion nächstes Mal.
Genau, das ist der Punkt, ne? Aber wir wissen ja auch von den anderen Comics, die wir gelesen haben, ne? Fuhl war ja jetzt bei der Zeugung nicht alleine tätig.
Nee, genau, genau.
Ne, da ist ja ein gewisser Spross, worauf ich richtig Bock habe.
Ja. Lazar ist ja, ja, nicht weit. Mehr dazu beim nächsten Mal bei unserer Zusammenfassung. Aber ich bin das erste Mal richtig heiß auf dem Weißelfenband.
Ich auch.
Ich bin gespannt. Liebe Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr wisst ja, liken, bewerten, schreibt uns Kommentare. Uns hilft das ernsthaft wirklich weiter. Ich weiß, es klingt immer sehr, sehr doof, aber das hilft uns wirklich weiter. Gerade wenn ihr bei Bewertungen noch ein bisschen Text eingibt. Schickt uns auch gerne so Feedback, Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns über alles, was wir von euch zu hören bekommen.
Absolut. Lasst uns gemeinsam interaktiv an die Sache rangehen, weil ich bin Feuer und Flamme. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du mich zu diesem wundervollen Projekt eingeladen hast, Andreas.
Immer gerne.
Ich war ja doch faszinierend, wie so eine wundervolle Welt an einem vorbeifahren kann, wenn man gar nicht weiß, dass sie überhaupt existiert. Und da muss man das Näschen reinstecken und einfach mal ordentlich in die Tasten kloppen. Oder halt Freunde haben, die dann einen zum Lesen einladen.
So ist es, so ist es. Und wir gehen jetzt auch lesen, damit wir die nächste Folge aufnehmen können.
Yes. Von daher, Freunde, charmanten Abend euch oder schönen Tag, je nachdem. Man hört sich zum nächsten Mal.
Tschüss.